Ich möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde, dass Gott uns wieder einen neuen Tag der Gnade geschenkt hat, dass wir zusammenkommen dürfen in seinem Haus und auch ja, von ihm und aus seinem Wort wieder lernen dürfen. Die Pfingsttage liegen ja hinter uns und wir haben während der Tage mehrmals auch den Vers gehört aus Johannes 15, Vers 2. Da sagt der Herr Jesus so: Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und dieser Gedanke der Reinigung hat mich so die Tage beschäftigt und mir kamen so Fragen auf, was wird hier gereinigt? Und ich möchte es an einem Beispiel uns auch weitergeben mit einer Frage, zum Beispiel: Kann ein Christ zornig werden? Und um dieses Thema richtig zu verstehen, wollen wir eigentlich einen Schritt noch mal weiter zurückgehen und wollen uns fragen, kann eigentlich Gott zornig werden? Und darum ist das Thema für die heutige Morgenstunde der Zorn Gottes. Und dieser Gedanke, ja, über den Zorn Gottes zu sprechen, irgendwie scheint es mir einerseits so, es passt ja überhaupt nicht zu den Umständen. Wir haben das tollste Wetter, Sonnenschein, und jetzt über den Zorn Gottes sprechen. Wisst ihr, wenn draußen Sturm wäre, wenn es sehr ungemütlich wäre, dann würden wir das vielleicht eher verstehen. Aber vielleicht ist es genau deswegen gut, über den Zorn Gottes zu sprechen, weil Gott unabhängig von den äußeren Umständen gewisse Eigenschaften auch hat. Und so ist dieser Gedanke des Zorns Gottes, ich möchte so sagen, im Allgemeinen unserer Gesellschaft ja völlig unpopulär. Dieser Gedanke wird weithin ignoriert, abgelehnt oder vielleicht ganz anders auch uminterpretiert. Man spricht viel eher über die Güte, über die Barmherzigkeit, über die Liebe Gottes. Aber die Seite, dass Gott auch zornig werden kann, das hört man nicht gerne. Und doch, wenn wir jetzt so durchgehen durch die Bibel, dann werden wir merken, wie wichtig und bedeutend dieser Gedanke auch insgesamt für das Verständnis ist. Auch unseres Gottes und auch seines Wortes einfach ist. Ja. Im Alten Testament, wenn wir mit alten Schattierungen das Wort auch betrachten, so kommt dieser Gedanke ungefähr 580 Mal vor. Und das scheint nicht gerade wenig zu sein. Und genauso finden wir den Gedanken auch im Neuen Testament. Und wir haben ja im Einleitungswort auch gehört, wie der Prophet Nahum eigentlich beide Seiten anspricht, dass er zum einen sagt, ab dem zweiten Vers Nahum 1, ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Aber gleichzeitig sagt er, der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Und er stellt dann aber auch die Güte und die Gnade Gottes uns genauso gegenüber. Und die Frage ist ja, sind das Widersprüche an sich? Kann Gott einerseits zornig sein und auf der anderen Seite auch barmherzig und gütig? Ich glaube, dass wir ganz von vornherein Folgendes sagen müssten, dass wir den Gedanken des Zornes auf keinen Fall in unserem Verständnis so auslegen sollten, mit dem menschlichen Zorn oder mit der menschlichen Wut. Gott hat keine Stimmungsschwankungen, möchte ich so sagen, wie wir Menschen es haben. Sondern wenn Gott eine gewisse Eigenschaft hat und wenn er irgendwie handelt, dann hat es einen besonderen Grund. Wir können das genauso auch an der Liebe Gottes erklären, die wir genauso ja nicht gleichsetzen können mit der menschlichen Liebe. Weil die menschliche Liebe eben unvollkommen ist und ja, in ihrer sündigen Natur auch ganz, ganz anders von den Menschen ausgelebt wird. Und darum ist die große Frage, was ist denn Gottes Zorn? Wir können so sagen, es ist seine Empörung gegen die Sünde. Es ist seine Verabscheuung des Bösen und wir können auch so sagen, alles, was Gott auch entgegentritt. Wir können auch so sagen, es ist sein Unmut und dessen äußere Wirkung. Wir können aber auch das so ausdrücken, es ist sein leidenschaftlicher Widerstand gegen jeden Willen, der sich ihm widersetzt. So können wir als eine allgemeine Erklärung sagen, mit Gottes Zorn ist seine Verabscheuung alles Bösen auch gemeint. Und wenn wir jetzt aber in die Bibel reingehen, so von Anfang auch, dann werden wir merken, wie Gott doch wirklich Gedanken des Friedens hatte mit den Menschen. Er hat die Menschen geschaffen, er hat ihnen den Garten Eden gegeben, er hat ihnen aber ein gewisses Verbot auch gegeben, von dem Baum des Lebens eben nicht zu essen. Und wenn wir uns jetzt so hineindenken, als Gott es aber dann wahrgenommen hat, dass der Mensch oder dass die ersten beiden Menschen dieses Gebot übertreten haben, war das ihm einerlei, dass er gesagt hat, gut, es ist mir völlig gleichgültig, es werden halt gewisse Folgen kommen, aber ansonsten ist es mir gleichgültig. Ich glaube, das können wir nicht so sagen, ja? Sondern das hat Gott wirklich in der Tiefe seines Herzens geschmerzt, dass die beiden Menschen hier sein Wort auch übertreten haben. Wenn wir weitergehen, wie Gott, ja, dann Adam und Eva, und es steht ja so in dem Wort drin, er hat sie vertrieben vor seinem Angesicht. So, da merken wir einfach, wenn ich so sagen darf, dieser Zorn Gottes, der nicht ausdrücklich so beschrieben steht, aber der doch durch die Zeilen hier so eindeutig auch rüberkommt. Wenn wir weiter betrachten, wie sich das Menschengeschlecht entwickelt hat, bis zu den Zeiten Noahs, so hat Gott nicht ohne Grund beschlossen, die Menschheit durch die Flut zu vernichten. War das wieder etwas, wo Gott so irgendwie gleichgültig gesagt hat, gut, irgendwie haben sich die Menschen nicht so entwickelt, wie es nach meiner Vorstellung war und jetzt aus meiner Laune heraus einfach habe ich beschlossen, die Menschheit zu vernichten. Sondern wir müssen, glaube ich, hier wieder in uns gehen und sagen, es hat Gott tief bewegt in seinem Herzen und es war dieser ja, Zorn gewesen, weil die Menschheit seine Liebeserweise einfach nicht annimmt, weil sie sich immer weiter von ihm auch entfernt hat. Wenn wir weitergehen, auch geschichtlich, wie er das Volk Israel wirklich aus Güte und aus Gnade zuerst nach Ägypten geführt hat und dann wieder aus Ägypten herausgeführt hat durch seine große Hand, und dann aber wiederum sehen, wie das Volk Israel immer wieder gegen den Willen Gottes aufbegehrt hat. Und da lesen wir jetzt in 4. Mose 11, den ersten Vers. 4. Mose 11, Vers 1. Und hier wird das Murren des Volkes Israel in der Wüstenwanderung auch beschrieben. Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte Und das war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn brannte unter ihn und fraß am Ende des Lagers. So, hier kommt sehr eindeutig, ja, dieses Wort, da entbrannte der Zorn des Herrn. So, immer wieder ist das Volk unzufrieden gewesen, es hat gemurrt, es hat den Weg Gottes nicht verstehen wollen, es ist auch dagegen aufbegehrt. Und wenn wir weiter betrachten, sogar als Gott das Volk Israel ins Land Kanaan eingeführt hat, da gibt er ihnen genaue Anweisungen, wie sie den Krieg führen sollen, wie sich das Volk auch verhalten soll. Und jetzt lesen wir aus Josua 7 auch den ersten Vers. Josua 7, Vers 1. Aber die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten, denn Achan, der Sohn Kamis, der Sohn des Saptis, der Sohn des Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israels. Und das hat Folgen gehabt. Dieser Zorn, er entbrannte nicht nur, sondern das Volk Israel hat eine Niederlage erlebt. Und es ging nachher darum, ja, was war eigentlich die Ursache? Und so ist die ganze Sache auch herausgekommen. Wenn wir weiter betrachten, wie das Volk im Land Kanaan sich entwickelt hat, auch zur Richterzeit, dass sie zeitweise Gott von ganzem Herzen gedient haben und dann sich wieder von ihm auch abgewendet haben, so lesen wir Richter 3, Verse 7 und 8. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und Ascheren. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie unter die Hand Kuschan, Rishathaims, des Königs von Aram, Naharaim. Und die Kinder Israels dienten dem Kuschan, Rishathaim, 8 Jahre lang. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und da lesen wir als Folge, da entbrannte der Zorn des Herrn. Wir merken hier, dass Gott nicht aus einer Laune heraus in den Zorn gerät, sondern es war immer eine Ursache gegeben. Und die weitere Geschichte des Volkes Israel ist uns auch sehr, sehr gut bekannt. Und ich möchte uns jetzt einfach einige Verse noch lesen, wie es überhaupt dazu kam, dass Gott sein Volk, das in der Zwischenzeit ja zwei Reiche hatte, das Reich Israel und das Reich Juda, und wie sich im Prinzip beide Völker sich von ihm abgewendet haben. 2. Könige 17 von dem 7. Vers. Es sind jetzt einige Verse, aber es ist so wichtig, dass wir den Gesamtzusammenhang verstehen und einfach die Gedanken Gottes, wie er mit uns Menschen oder über uns Menschen denkt und wie er auch entsprechend handelt. 2. Könige 17 ab dem 7. Vers. Und dies geschah deshalb, weil die Kinder Israels gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter fürchteten. Und weil sie nach den Satzungen der Heidenvölker wandelten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte, und nach den Satzungen der Könige von Israel, die diese gemacht hatten. So hatten die Kinder Israel gegen den Herrn ihren Gott heimlich Dinge getrieben, die nicht recht waren. Sie bauten sich Höhen an allen ihren Wohnorten, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Und sie errichteten sich Gedenksteine und Aschera-Standbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und sie räucherten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte. Und sie trieben böse Dinge, um damit den Herrn zu erzürnen. Und sie dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hatte, ihr sollt so etwas nicht tun. Ja, wenn der Herr gegen Israel und Juda durch alle Propheten und alle Seher Zeugnis ablegte, indem er ihn sagen ließ, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und meine Satzungen nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich durch meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt habe. So gehorchten sie nicht, sondern machten ihren Nacken hart, gleich dem Nacken ihrer Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, geglaubt hatten. Dazu verachteten sie seine Satzungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Zeugnisse, die er ihnen bezeugt hatte. Und sie wandelten der Nichtigkeit nach und wurden nichtig. Und sie folgten den Heidenvölkern nach, die um sie her wohnten, deren Willen ihnen der Herr geboten hatte, sie sollten nicht so handeln wie diese. Und sie verließen alle Gebote des Herrn ihres Gottes und machten sich Bilder, zwei gegossene Kälber, und machten ein Aschera-Standbild und beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Und sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat sie von seinem Angesicht hinweg, sodass nur der Stamm Juda übrig blieb. Aber auch Juda befolgte die Gebote des Herrn seines Gottes nicht, sondern sie wandelten nach den Satzungen Israels, die sie gemacht hatten. Darum verwarf der Herr den ganzen Samen Israels und demütigte sie. Und er gab sie in die Hände von Räubern, bis er sie von seinem Angesicht verstieß. Wir sehen, dass Gott nicht einfach so zu diesem göttlichen Zorn auch kam, sondern es waren die Taten, es waren die Sünden, es waren die Handlungen des Volkes Gottes gewesen. Und wir wissen, dass Gott das Volk Israel in die Hände der Assyrer gegeben hat und das Volk Juda in die Hände auch der Babylonier. Und er hat doch durch die Propheten, wie wir gelesen haben, auch immer wieder geredet. Das Volk Israel und Juda, sie sollen umkehren. Und doch ist das Volk in dem Unglauben geblieben. Sie haben andere Wege gesucht, um einerseits doch an Gott zu glauben. Der äußere Gottesdienst, er war noch da, aber mit ihrem Herzen waren sie ferne von ihm. Mit ihren Lippen haben sie es bekannt, aber mit ihrem Herzen waren sie schon längst auch abgewichen. Und darum ließ das Gericht nicht lange auch auf sich warten. Aber meine Lieben, wir wollen weiter die Geschichte auch lesen, die Gott mit dem Volk, mit seinem Volk auch hatte. Und wir gehen jetzt in Daniel, in den Propheten Daniel, und gehen hier in das 9. Kapitel. Und hier heißt es so, die ersten drei Verse. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstimmung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet, mit Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Und dann wird uns das Gebet Daniels beschrieben. Und ich möchte jetzt einfach nur den 16. Vers auch hier herausgreifen und lesen. Der sagt hier so: O Herr, lass doch um all deine Gerechtigkeit willen deinen Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. Und wie wir betrachtet haben, hat Daniel aufgemerkt, was der Prophet Jeremia ja geweissagt hat. Nach 70 Jahren sollte das Volk wieder aus der Gefangenschaft Babylons wieder nach Jerusalem auch zurückkehren. Und doch ist es nicht einfach so, dass Daniel gesagt hat, ja, jetzt warte ich einfach mal ab und drehe die Däumchen, wie man so sagt, sondern hier wird etwas ganz, ganz Wichtiges uns geschildert, dass Daniel wirklich sich stellvertretend in gewisser Weise sich beugt vor Gott und sagt, wir haben vor dir gesündigt. Und er bittet, dass Gott in seinem Zorn und in seinem Grimm nicht fortfahren möchte, sondern dass er sich auch erbarmen möchte. Und so können wir schon mal etwas ganz, ganz Wichtiges auch betrachten aus dieser Begebenheit. Wenn Gottes Zorn sozusagen zutage tritt, so ist es eine Eigenschaft Gottes, die nicht ewig sozusagen seinen Bestand hat, sondern sie ist immer von einer gewissen zeitlichen Dauer. Ja? Sie richtet sich gegen ein Vergehen eines Volkes, eines Menschen, aber es ist nicht wie die Liebe, die Barmherzigkeit, die einfach ewig ist, ja? Die niemals aufhören wird, sondern wenn Gottes Zorn in dem Sinne zur Geltung kommt, so ist dieser Zorn auch in dem Alten Testament von einer zeitlichen Dauer auch gewesen. Und darum ist diese Freude oder diese Verheißung, die auch die Männer Gottes empfunden haben, die möchte ich uns auch weitergeben aus Psalm 103 ab dem 8. Vers. Da heißt es so, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht zornig und ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Auch wieder eine ganz wichtige Erkenntnis des Mannes Gottes, dass er gewusst hat, Gott handelt aufgrund der Übertretungen, aber es ist nicht seine eigentliche, wie soll ich sagen, ewige Eigenschaft, sondern es geht ja um uns Menschen. Und wenn wir uns beugen, wenn wir wieder zu Gott auch zurückkehren, dann lässt er wiederum Gnade uns auch zuteil. Und meine Lieben, jetzt ist die Frage, ist das nur ein Phänomen des Alten Testamentes oder gibt es den Zorn Gottes auch im Neuen Testament? Und wir wollen jetzt auch wieder einige Schriftstellen betrachten und gehen jetzt in Lukas 21 und ich möchte den 23. Vers lesen. Hier wird die Zerstörung Jerusalems auch angekündigt. Und ich möchte nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Da heißt es so, wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Denn es wird eine große Not im Land herrschen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Und wir wissen, dass dieser zeitliche Zusammenhang, er war eben nachdem der Herr Jesus hier auf Erden schon war, als er schon gen Himmel gefahren ist und die Juden eben die frohe Botschaft des Evangeliums abgelehnt haben und dann eben ja immer noch in ihrem äußeren Kampf auch gegen die Römer waren und dann hier die Römer dann kamen und die Stadt Jerusalem ja zerstört haben. Und das hat der Jesus eben angekündigt. Und wir merken aus dem Zusammenhang, dass der Jesus er so sagt, und der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Es ist nicht einfach so gewesen, dass die Römer einfach dachten, okay, jetzt wird mal endlich Zeit, dass wir den Juden zeigen, wer hier das Sagen hat, sondern Gott in seiner Souveränität, der die Herzen der Könige lenkt und seine Zeit eben jetzt gekommen ist, da ist sein Zorn eben auch hier entbrannt. Aber jetzt kommen wir neutestamentlich, wirklich auf die Zeit ja, der Gnade, wie wir so allgemein sagen, und wollen jetzt hier diese ganze Zusammenhänge betrachten. Johannes 3, Vers 36. Da sagt Herr Jesus so, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Meine Lieben, wir können jetzt diese Zusammenhänge nur so erklären. Weil die Sünde eben von dem ersten Ehepaar an zu allen Menschen hindurchgedrungen ist und die Sünde uns doch scheidet auch von Gott und darum ist es doch so zu verstehen, wie der Herr Jesus es selber auch sagt, wer eben nicht den Weg der Rettung nimmt, da heißt es so, Gottes Zorn bleibt auf ihm. Darum kommen wir zu der Schlussfolgerung, jeder Mensch, der ja in Sünde geboren ist, der steht sozusagen unter dem Zorn Gottes. Und ich weiß nicht, ob diese Botschaft uns so angenehm ist, unseren Ohren oder unseren Herzen, aber meine Lieben, wir wollen ja das Wort so verstehen, wie Gottes Wort es uns sagt. Und darum ist der Zorn Gottes über allen Menschen. Und ich möchte sagen, wirklich über allen Menschen, auch über diejenigen, die ein gläubiges Elternhaus haben, die mit dem Kinderwagen auch zu den Versammlungen der Gemeinde Gottes hineingefahren werden, die zur Sonntagsschule gehen, zur Jugend gehen, bis sie persönlich den Heiland Jesus Christus als ihren persönlichen Retter auch annehmen. Da kommen wir gleich noch dazu, zu diesem Vers. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass der Zorn Gottes eben über der Sünde ist. Und darum, wenn der Mensch nicht umkehrt, dann bleibt der Zorn Gottes auf ihm. Epheser 5, ab dem 5. Vers, da wird uns nochmal deutlich auch erklärt, noch ein Zusammenhang. Epheser 5, ab Vers 5, denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist. Wer habgierig ist, ist ein Götzendiener, Götzenanbieter, hat ein Erbe am Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Hier werden uns einfach einige Beispiele von Sünden genannt, die aber nicht alle jetzt hier aufgezählt sind. Es gibt viele andere Sünden, aber hier sagt Apostel Paulus, weil eben die Menschen in der Sünde verharren, und hier ist ein Wort ganz, ganz wichtig. Da heißt es so, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, und jetzt kommt es, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Das heißt, Gott hat von seiner Seite alles vorbereitet. Er hat ja die Lage des Menschen gesehen, wie er sich in die Sackgasse hineinmanövriert hat. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt. Er bietet den Weg der Gnade an, den Weg des Heils. Und Menschen verharren trotzdem in den Sünden. Und er sagt ganz einfach, das ist ungehorsam. Und darum bricht auch dieser Zorn Gottes auch über sie hinein. Und meine Lieben, jetzt kommen wir noch zu einem Gedanken, wenn wir gesprochen haben im Alten Testament, dass der Zorn Gottes eine Ursache hatte, aber dass der Zorn Gottes von zeitlicher Dauer war. So müssen wir jetzt sagen, wo Menschen neutestamentlich in ihrer Haltung Gott gegenüber auch verharren so wird der Zorn Gottes nicht zeitlich in dem Sinne eingeschränkt bleiben, sondern der Zorn Gottes über den Menschen, der wird in alle Ewigkeit bleiben. Und das ist, glaube ich, eine Dimension, die wir nicht so richtig mit unserem Verstand erfassen können. Und ich möchte nochmal auf den Zusammenhang eingehen, wenn jemand sagt, Gott war zornig im Alten Testament. Es ist ein Bild des Alten Testamentes. Das hat überhaupt nichts mehr mit dem Neuen Testament zu tun. So möchte ich eigentlich vehement widersprechen, sondern sagen, gerade im Neuen Testament, wo die Gnade umso größer ist, ist der Zorn Gottes in seiner wirklich ganzen Größe uns sichtbar geworden. Dass es nicht nur darum geht, Zeit unseres Lebens in gewisser Weise dem Menschen zu zeigen, dass er den verkehrten Weg geht, sondern Gott geht jetzt noch weiter, dass er sagt, wenn du in dieser Sünde auch beharrst, dann wirst du eben die Folgen in aller Ewigkeit auch eben ernten. In Römer 2, Vers 5 wird es uns auch noch folgendermaßen gesagt. Möchte ich wieder nach der neuen Genfer Übersetzung auch lesen. Römer 2, Vers 5. Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Und meine Lieben, das ist wirklich ein sehr ernstes Wort. Kein Mensch wird einmal Gott der Ungerechtigkeit am Tag seines Zorns, und es wird uns hier sehr klar beschrieben, an dem Tag, wo der Herr Jesus zum zweiten Mal auf die Erde kommen wird und das Gericht gehalten wird über alle Menschen. Kein Mensch wird Gott dann sagen können, dass Gott in irgendeiner Weise ungerecht auch das Urteil spricht. Und die Folge wird eben sein, dass diejenigen, die eben verharren in der Sünde, es zeigt hier die Neu-Genfer Übersetzung, sie häufen sich den Zorn Gottes an. So eine Sünde nach der anderen wird der Zorn Gottes vermehrt und angehäuft. Und meine Lieben, doch lesen wir, dass Gott doch langsam zum Zorn ist. Gott ist wirklich langsam zum Zorn. Das haben wir schon in dem Alten Testament, in dem Propheten Nahum, in dem Einleitungswort gelesen. Und er möchte doch den Menschen Gnade erweisen. Und ich möchte einfach jetzt diese Zusammenhänge zeigen, nicht nur den Zorn Gottes, sondern den Zusammenhang zwischen dem Zorn und der Liebe Gottes, dem Zorn Gottes und der Gnade Gottes. Wie ist es, meine Lieben, die ihr Eltern seid und Kindern habt? Ich glaube, wir können diesen Zusammenhang durchaus verstehen. Wenn man Gedanken des Friedens hat, den Kindern erklärt hat, wie sie sich verhalten sollen und die Kinder das Ganze nicht beachten. Und man sagt es einmal und zweimal und dreimal und fünfmal. Und dann wird es schon schwer auf der Seele. Und man liebt doch die Kinder von ganzem Herzen. Und doch ist da etwas, und ich glaube genau deswegen, weil eben die Liebe der Eltern von den Kindern mit den Füßen getreten wird, wenn sie missachtet wird, dann regt sich in den Eltern auch etwas. Ja, und das ist dieser heilige Zorn. Dass sie entrüstet sind im Inneren über den Weg auch der Kinder, über den Weg auch der Sünde. Aber werden die Eltern die Kinder weiterlieben? Auf jeden Fall. Und darum, meine Lieben, können wir das auch so sagen. Wir können nicht so sagen, dass das Gegenteil von Zorn jetzt Liebe ist. Aber das Gegenteil von Zorn wäre eigentlich Gleichgültigkeit. Dass wir völlig aufgeben würden, dass es uns völlig egal wäre, wie es um unsere Kinder bestellt ist und dass wir sie einfach so in dem Sinne dahingeben. Und darum ist es eben so wichtig zu verstehen auch, dass auch dieser göttliche Zorn in uns Menschen auch seinen Raum hat. Apostel Paulus sagt in Römer 12, Vers 9, und er spricht hier von der ungeheuchelten Liebe. Und dann folgt aber die Anweisung, das Böse zu verabscheuen und es zu hassen. Und so können wir eigentlich zu dem Schluss auch kommen, dass mangelnder Hass auf das Böse bedeutet ein Mangel an Liebe. Können wir diese Zusammenhänge verstehen? Der mangelnde Hass auf das Böse, er offenbart eigentlich in uns einen Mangel an Liebe, an göttlicher Liebe zu den Menschen. Denn wenn wir eben aufgeben, die Menschen, wenn es uns gleichgültig ist, dann haben wir keine Liebe zu den Menschen. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, auch diese Regungen auch des Herzens. Und wir können auch auf Gott selber, meine Lieben, das auch so anwenden. Wenn Gott das Böse nicht hassen würde, so ist er eigentlich auch nicht anbetungswürdig. So ist er auch nicht heilig dann, sondern völlig nach Belieben einfach ein Gott der Liebe, den der Mensch einfach nach seinen Vorstellungen, nach dem Zeitgeist, nach dem Gedanken der Gesellschaft einfach sich irgendwie zurechtbiegt. Aber Gott ist eben einerseits ein Gott, der heilig und gerecht ist und der wegen der Sünde auch zornig wird. Und gleichzeitig ist er auch ein Gott der Liebe. Und meine Lieben, hat nicht Gott die Liebe wirklich in seinem Sohn uns so deutlich gezeigt? Und doch ist es so, meine Lieben, dass Gott, indem er dem Menschen zeigt, der in Sünde lebt, möchte er eigentlich den Menschen bewegen oder zeigen, dass Gott damit nicht einverstanden ist und dass Gottes Zorn auf ihm auch ist. Aber meine Lieben, was ist die Absicht Gottes? Möchte er den Menschen erniedrigen? Möchte er ihn in dem Sinne zugrunde richten? Oder was ist eigentlich das Motiv Gottes? Das Motiv Gottes ist doch, dem Menschen zu helfen. Und darum ist es so wichtig, dem Menschen wirklich auch dieser Seite auch Gottes zu zeigen, dass sich der Mensch eben von der Sünde auch trennt und einen neuen Weg auch einschlägt. Und ich möchte noch weitergehen. Wenn der Sünder wirklich nicht Gott von dieser Seite versteht, dass Gott heilig, dass Gott gerecht auch ist, und als er dann wirklich im Inneren es versteht, dass es völlig berechtigt ist, wenn ich nicht umkehre, dann bin ich in alle Ewigkeit des ewigen Todes schuldig. Das muss der Mensch verstehen. Wenn er es nicht versteht, dann wird er nie persönlich Buße tun, sondern es wird in gewisser Weise eine billige Gnade von Gott erwarten. Er wird weiterhin so leben wollen, wie er vielleicht bisher lebt, wird vielleicht einen äußeren Anschein machen wollen, der Umkehr zeigen, aber ansonsten im Prinzip seinem eigenen Ich, seinem eigenen Gedanken auch nachgehen. Und eine wahre Reue wird er nicht zeigen. Und meine Lieben, so können wir sagen, erst wenn der Mensch tatsächlich den Zorn Gottes, die Heiligkeit Gottes versteht, wird er Buße tun und dann wird Gott ihm seine Gnade anbieten. Und ich glaube, diese Freude des Menschen dann zu erleben, wo er ganz genau weiß, ich wäre in alle Ewigkeit verdammt, aber Gott hat mir Gnade erwiesen. So können wir sagen, wer aufrichtig Buße tut für seine Sünden und durch den Glauben Jesus Christus als seinen Retter auch annimmt, der steht, und jetzt kommen wir zu einigen Schriftstellen, dieser Mensch, er steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Johannes 5 heißt es so in dem 24. Vers, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Dieser Mensch, er kommt nicht zum Gericht, dass er verdammt wird, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und noch eine Schriftstelle aus 1. Thessalonicher 5, ab dem 9. Vers. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Ganz klar, Gottes Gedanken. Vers 10, Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch schon jetzt tut. Das ist der Gedanke des Herrn mit den Menschen. Dass er ganz klar und deutlich in dem 9. Vers sagt, denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus gerettet zu werden und nicht dazu, um im Gericht verurteilt zu werden. Und dann dieser wichtige Vers, dieser 11., darum macht euch gegenseitig Mut. Tröstet euch, mit diesen Worten können wir so sagen, untereinander. Dass all diejenigen, die Jesus Christus angenommen haben, die stehen nicht unter dem Zorn Gottes, sondern stehen jetzt unter seiner rettenden Gnade. Und meine Lieben, wenn wir so diese ganzen Zusammenhänge betrachten, so merken wir, dass der Zorn Gottes nicht nur im Alten Testament war, sondern dass der Zorn Gottes eigentlich in seiner Tiefe, in seiner Schärfe im Neuen Testament noch viel, viel deutlicher auch hervortritt. Und Gott möge auch diese Gedanken in diesem Nachdenken über diese Eigenschaft Gottes auch segnen. Und so Gott will, wollen wir das nächste Mal eben auf die menschliche Seite auch übergehen und uns fragen, was hat diese Eigenschaft des Zorns bei uns persönlich zu tun? Und ich möchte nochmal zu dieser Frage zurückkehren. Kann ein Christ zornig werden? Das wollen wir einfach mal so mitnehmen und darüber auch nachdenken. Gott möge uns segnen. Amen.